Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen von Balance Beauty Time. Hier ist wieder euer Martin Matteo und ich bin heute in München zu Gast bei einer sehr, sehr interessanten Person. Ich freue mich, bei Joe Kern in München zu Gast sein zu dürfen.
Herzlich willkommen.
Joe, danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns ein bisschen zu sprechen. Du bist ja, könnte man sagen, ein Multitasking-Talent. Du bist Schauspielerin, da kennen dich viele Menschen her. Du bist Coach, du bist Profilerin. Profilerin, was ist das eigentlich? Was kann man sich unter Profiling eigentlich vorstellen?
Wir tun ja alle unbewusst, wir sehen jemanden und sagen, oh, den finde ich hübsch oder nicht so hübsch, gefällt mir nicht. Uns fallen ja unbewusst schon Dinge auf. Das finde ich auch das Wichtige beim Profiling oder der Psychophysiognomie, dass diese Meinung, dass es Vorurteile schürt. Es passiert tatsächlich genau das Gegenteil, weil wir haben alle Vorurteile. Wir entscheiden innerhalb von Sekunden, Millisekunden, ob wir jemanden sympathisch finden. Wir haben einen bestimmten Eindruck. Wie gesagt, wenn jemand so auf mich zukommt, habe ich auch ein bestimmtes Gefühl. Und die Psychophysiognomie lässt uns genauer hinschauen. Wir finden es plötzlich spannend. Also sämtliche meiner Teilnehmer sagen, dass sich das Bewusstsein von Schönheit oder gefällt mir nicht, total verändert in diesen Monaten, weil wir plötzlich einfach sagen, wow, interessant, spannend, was sagt uns denn diese Nase oder was sagt uns die Stirn? Dieses klassische schön, hässlich verliert sich, es passiert genau das Gegenteil.
Also man blickt sozusagen zwar zuerst ins Gesicht oder in diese Merkmale, in die Charakteristiken, aber man blickt dann eigentlich mehr in den Menschen vielleicht hinein, ne? Ja, man sieht anders.
Man ist viel aufmerksamer, man schaut viel bewusster hin, nicht diese Schnelligkeit, so einmal drüber weggeschaut, mag ich, gefällt mir nicht, sondern man ist viel offener, was ja grundsätzlich einfach eine schöne Eigenschaft ist, alles so ein bisschen zu entschleunigen und hinzusehen.
Ich glaube, diese Wahrnehmungskomponente wird einfach geschärft, nicht? Du sprachst jetzt gerade von Monaten, die die Menschen sozusagen sich damit beschäftigen. Das heißt, man braucht schon eine profunde Ausbildung, um sich dieser Thematik gut widmen zu können.
Das ist zumindest mein Qualitätsanspruch. Ja. Es gibt tatsächlich Kollegen, die bieten 2-3 Tagesseminare an. Für mich ist es schon ein sehr umfassendes Wissen und ich darf auch Dinge verknüpfen. Also eine große Nase zum Beispiel steht schon für bestimmte Merkmale. Wie der Mensch aber dann damit umgeht und was er aus seiner großen Nase macht, sehe ich wiederum woanders. Deswegen gibt es für mich schon sehr viel gefährliches Halbwissen, wenn ich da mal eben so einen 1-2 Tageskurs mache. Das ist ein bisschen wie wenn ich Französisch lerne, dann kann ich vielleicht sagen, wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus München. Aber ich brauche schon ein bisschen längeres Training, um dann wirklich auch sensibel mit der Thematik umgehen zu können.
Es war jetzt ein interessantes Stichwort, große Nase. Also wie man erkennen kann, ist ja bei mir das Ding etwas ausgeprägt. Aber es wäre jetzt ganz interessant, wenn wir vielleicht gleich sagen, was bedeutet so eine große Nase zum Beispiel? Oder was bedeuten jetzt zum Beispiel große Augen? Oder kannst du uns da vielleicht 1-2 so praktische Tipps geben, damit mich die Zuseherinnen gleich charakterisieren können?
Sehr gerne. Die Nase ist spannend. Die meisten von uns, die meisten Säuglinge und Babys kommen mit einer kleinen Nase auf die Welt, die Kindernase. Und diese Nasen sind erstmal sehr neugierig und die lassen sich auch eher führen. Die möchten gern wissen, wie die Welt funktioniert. Und im Normalfall, wenn wir älter werden, wächst die Nase. Je größer eine Nase wird, desto größer ist der Führungsanspruch einer Person. Das heißt, die lässt sich nicht so gern was sagen. Und wenn, dann muss sie schon selber davon überzeugt sein, dass es auch stimmig ist. Ansonsten ist die große Nase eher jemand, der sagt, ich habe Impulse, ich habe Ideen, ich möchte vorangehen. Ist keine Mitläufernase. Das macht auch wirklich energetisch Sinn. Je kleiner eine Nase, desto offener und neugieriger, auch auf was andere sagen. Und je ausgebildeter eine Nase ist, desto mehr eigene Vorstellungen und desto mehr möchte ich es auch so machen, wie ich es mir vorstelle. Also so ein Angestelltenverhältnis, wo 10 Chefs dir sagen, was du zu tun hast, wäre jetzt, glaube ich, nicht so deins.
Na, nie lange, ja. Genau. Aber das spannende Thema ist, ich kann es ja jetzt beurteilen, 1000% richtig, ja, definitiv. Aber lass uns vielleicht von der Nase zu den Augen kommen. Ja? Ich meine, das Thema Augen in den Augen lesen, was die Zuseherinnen jetzt vielleicht nicht so wahrnehmen können, du hast unheimlich interessante Augen. Ja? Aber was kann man in den Augen eines Menschen lesen? Kann man das?
Also grundsätzlich sind natürlich die Augen der Spiegel der Seele, sagt man ja. Und wir haben, glaube ich, alle auch wieder hier ein Bauchgefühl. Jemand mit sehr großen, offenen Augen ist jemand, der auch offener auf die Menschen, auf die Welt zugibt. Es gibt so Augen, die liegen sehr weit zurück und sind eher klein. Und das ohne Wertung. Das ist nur jemand, der eher zurückhaltend und beobachtend ist. Und je mehr die Augen rauskommen, desto mehr möchte der Mensch auch lebendig am Geschehen teilnehmen. Und dann gibt es noch ganz viele Aspekte. Stehen die Augen eher, sind die eher nah bei der Nase oder sind sie eher weit weg von der Nase? Das nennt sich dann Rehauge. Wenn sie weit weg sind, das ist ein Mensch, der ganz viel wahrnimmt. Und wenn die Augen eher nah sind, das ist eher der Jäger, der sich auf eine Sache fokussiert. Dann gibt es natürlich noch die Wimpern, die Augenbrauen. Die Augenbrauen sprechen auch, also erzählen uns ganz, ganz viel über diesen Menschen. Es gibt runde Augenbrauen, gebogene, es gibt ganz gerade, technische Augenbrauen. Dann gibt es Augenbrauen, die liegen ganz nah über dem Auge. Und dann gibt es Menschen, die haben ganz hochliegende Augenbrauen. Auch all diese Aspekte erzählen uns etwas über den Betreffenden.
Ja, da fragen wir noch einmal ganz kurz nach. Was haben denn so buschige Augenbrauen für einen Charakter
zu? Buschig steht für leidenschaftliche Augenbrauen.
Wunderbar, das wollten wir hören. Liebe Jo, kommen wir zur Quintessenz oder in deinem Fall würde ich sagen zur Kernessenz. Ja? Ist ja ein aus meiner Sicht wirklich ganz genialer Name, der dir da eingefallen ist. Das ist sozusagen der Brand für deine Coaching-Tätigkeiten. Und ich glaube, da geht es um Selbstbewusstsein, da geht es um Selbstwert, da geht es um Selbstvertrauen. Da hast du wirklich ganz, ganz tolle Kurse aus meiner Sicht zusammengestellt. Wie kam es denn dazu, dass du dich mit dieser Thematik Selbstwert und Selbstvertrauen so auseinandergesetzt hast?
Es hat natürlich, glaube ich, also alles, was wir Menschen tun, wenn wir es wirklich lieben, hat eine persönliche Geschichte dahinter und kein Umzu, ich werde jetzt Coach, damit ich Leuten helfe, um Geld zu verdienen oder um was auch immer, sondern es kam wirklich, ich habe selber eine sehr spannende Kindheit gehabt, sage ich so, bin mit 15 ausgezogen und dann habe ich auch Therapien gemacht und Familienaufstellungen und viel gelesen und was mich so umgetrieben hat, war, ich habe zwar gespürt, dass ich viel begreife und nachvollziehen kann, warum ich wie bin, nur ich wollte mich ja verändern. Ja. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, habe gemerkt, ich kenne viele Menschen, die waren in Therapien oder dieses NLP, damals Ende der 90er, wo ich gesagt habe, okay, die haben alle so einen Motivationskick und begreifen kognitiv sehr viel, aber die wirkliche Leichtigkeit, dass ich gespürt habe, mein Leben verändert sich, die hat mir gefehlt. Und dann habe ich mich quasi selber aus eigenem Interesse auch auf den Weg gemacht, sagen, was braucht es denn dazu, dass ich tatsächlich die Veränderung auch spüre und erlebe und nicht nur weiß, was ich gerne anders hätte oder im Umkehrschluss, was mich nervt. Und über diesen Weg habe ich mich sozusagen dahin bewegt, habe dann sehr viel Ausbildungen selber gemacht und habe immer gesagt, mir geht es um dieses Missing Link, dass ich es auch wirklich umsetzen kann und nachhaltig umsetzen, nicht motiviert für 2 Monate wie bei einer guten Diät. Ja. Und dann falle ich aber nach 2 bis 8 Monaten wieder ins Alte zurück. Und im guten Coaching-Prozess habe ich dann vielleicht einen besseren Job mit mehr Geld. Aber ich fühle mich wieder ähnlich wie vorher. Und dann ging natürlich der Weg los über Quantenphysik und Neurobiologie. Einfach das Unterbewusste. Wir brauchen das Unterbewusstsein auf unserer Seite, um tatsächlich nachhaltig Veränderung spürbar zu machen.
Also nicht wie man das kennt aus verschiedenen Erfolgsseminaren, diese Chaka-Chaka-Seminare, nicht, wo es einen dann super, ist cool, aber hat nicht diese Tiefenwirkung am Ende des Tages.
Das ist zumindest das, was ich erlebt und gesehen habe. Auch viel im Therapiekontext. Natürlich ist es erstmal schön, ein Verständnis zu generieren für sich selber. Das erschafft Leichtigkeit und so ein bisschen so ein liebesvolles Annehmen. Nur das ist ja nicht das Endziel. Ich sage immer, wenn ich begriffen habe, woher es kommt, bin ich letztlich, wenn ich ehrlich bin, in meiner Lebendigkeit keinen Schritt weiter, weil ich möchte ja was verändern. Ich möchte ja mehr und die Essenz von allem ist tatsächlich Selbstwert und Selbstbewusstsein, weil dann stehe ich zu mir, zu meinen ganz ureigenen Bedürfnissen, zu dem, wie ich leben möchte und das bekommen wir aberzogen, weil wir alle in die Schule gehen müssen, wir müssen Mathe lernen, wir vergleichen uns, andere sind besser. Wir kriegen nicht wirklich beigebracht, dass die Individualität, dass wir einzigartig sind und dass das Schöne ist, sondern wir müssen uns anpassen, wir müssen funktionieren, wir brauchen gute Noten, wir müssen dann später einen tollen Beruf haben, ein tolles Auto. Es definiert sich alles übers Außen. Und das wahre Glück liegt, wenn ich mich im Innen wahrhaftig wertschätze. Und dann bin ich auch zu anderen Menschen offener, bin begehbarer, mein Leben hat viel mehr Lebendigkeit und Echtheit. Wenn ich mich selber zeigen kann, wie ich bin und ich werde geliebt, fühle ich mich geliebt. Die meisten Menschen spielen eine Rolle und werden dann geliebt, für diese Rolle und ganz allein mit sich im Kämmerlein sagen sie, boah, wenn die Leute wissen würden, wie ich wirklich bin. Also insofern ist so viel Unauthentizität da draußen unterwegs und mein Antritt ist einfach zu sagen, den Menschen zu helfen, sie selber zu sein und mutig zu sein und für sich einzustehen.
Einerseits natürlich geht es um systemkonform zu agieren, nicht? Weil du sagst Schulsystem und so weiter. Andererseits natürlich ist die Thematik, glaube ich, auch, wir haben verlernt, uns wirklich selbstbewusst zu werden. Und das Wort Selbstbewusstsein bedeutet ja mal zuerst mit sich selbst sozusagen sich bewusst zu werden. Ja. Sag mal, Joe, aus deiner Erfahrung heraus, gibt es da irgendeinen roten Faden, wo ich sage, das ist der rote Faden, der Weg zu sozusagen mir selbstbewusst zu werden? Hast du da vielleicht auch den ein oder anderen praktischen Trick vielleicht für unsere Zuschauer? Parat?
Spontan fällt mir ein, was tatsächlich sehr stimmig ist und dass die Worte, die wir benutzen mit uns selber in unserem eigenen Denken, kreieren Gefühle. Mhm. Diese Gefühle kreieren Bilder, die entstehen. Wenn ich also ängstlich bin und Angstgedanken habe, und jetzt sind wir wieder beim Unterbewusstsein, unser Unterbewusstsein ist fokussiert auf das, was schieflaufen könnte, um uns Sicherheit zu geben. Dann, wenn wir Kinder beobachten, wenn die klein sind, die sagen bei jedem Furz, Mama, Papa, guck mal, genial, was ich machen kann, schau mal, toll. So kommen wir auf die Welt. Und dann kommen die Eltern und sagen, das ist aber gar nicht so toll und du musst aber so sein und du bist zu laut, du bist zu dies, träum nicht so viel, Butter bei die Fische, das Leben ist kein Wunschkonzert. Wir kriegen also dieses ganze fröhliche, große, bäm, ich bin super Denken aberzogen. Und letztlich ist für mich schon der Weg, wieder ein bisschen zurückzufinden in dieses, so wie ich bin, bin ich gut. Die Kinder an sich sind ziemlich gerecht und fair. Die, wenn du lustig bist und dabei bist, dann sagen die nicht, deine Nase ist zu groß. Das fängt erst später an im Vergleich in der Schule, was hat der für Turnschuhe. Das ist erst, wenn wir schon kontaminiert sind von dieser Gesellschaftsbox. Und dieses Positivdenken, ich finde es immer sehr gefährlich, weil dann kriegen auch viele Coaches von mir kriegen Angst vor ihren Ängsten und Angst vor dem Negativdenken. Darum geht es gar nicht, weil das ist eh da. Nur sich mal achtsam zu sein, wie denke ich denn? Und wähle ich mir einen positiven Ausgang oder male ich mir ständig aus, wie alles schief läuft und wie schlimm es werden kann? Tatsächlich die Achtsamkeit zu haben, was für Worte benutze ich. Oh Gott, ist das alles furchtbar, das zieht mich alles runter, das macht mich fertig, das macht mich krank, das habe ich wieder scheiße gemacht, Entschuldigung, dass ich so sagen muss, hätte ich besser machen müssen. Also all diese Äußerungen, die wir in unserem Denken mit uns haben, spielt natürlich auf unser ganzes Wohlbefinden ein und sich dort, ich sage immer, es ist wie eine neue Sprache lernen, sich dort ein bisschen zu bewusst wahrzunehmen, wie denke ich denn und neue Wörter mit sich selber zu benutzen, die dann wiederum neue Gefühle kreieren und dann wiederum zwangsläufig neue Bilder. Da kann ich schon einladen, den Fokus drauf zu lenken, weil das ist letztlich die Essenz von allem. Es gibt diesen tollen Satz, der sagt, es ist nie das Ereignis selbst, es ist immer, was wir darüber denken und was wir daraus machen. Und dann kennen wir die Leute, die sagen, ach, ist nicht so schlimm, geht weiter. Und der andere sagt, um Gottes Willen, schon wieder passiert es mir. Und logischerweise, der die erste Einstellung hat, hat es leichter und schöner im Leben. Und das kann man wirklich lernen wie eine neue Sprache.
Würdest du meinen, dass es Frauen und Männern gleich an Selbstbewusstsein mangelt? Oder sind da vielleicht, ist eines der Geschlechter bevorteilt oder benachteilt?
Grundsätzlich ist der Mann an sich ein bisschen bevorteilt, obwohl die ja jetzt auch mit der Männer- und Frauenrolle wirklich eine große A-Karte inzwischen haben. Der Mann an sich hat tatsächlich die Fähigkeit, ein bisschen besser im Hier und Jetzt zu sein. Die Frau, auch durch die Kultur natürlich, alles ist ja immer nicht nur individuell, was habe ich mit meinen Eltern oder in meiner Kindheit erlebt, sondern auch, aus welcher Kultur stamme ich? Wie geht die Kultur mit Gefühlen und mit Erfahrungen um? Und die Frau an sich ist natürlich die alles zusammenhalten muss, die für alles Verständnis haben muss. Das heißt, die reflektiert zwangsläufig und auch zwanghaft viel, viel mehr. Und der Mann hat da tatsächlich noch so ein bisschen mehr evolutionär eine Leichtigkeit mit. So gut, er kann auch einfach mal sein Bierchen trinken, über die Fußballergebnisse reden und die Jungs sitzen einfach da und gucken irgendwie hübschen Mädels hinterher, während die Frauen wirklich im Gro viel öfter da sitzen und Probleme besprechen. Und dann hat er das gesagt, dann hat er das gesagt und schau mal, was der mir geschrieben hat und dann müssen wir uns das noch... Also sie sind viel zwanghafter in der Analyse von Dingen und die Analyse führt uns leider oft nicht in eine Leichtigkeit, sondern in ein Vergrößern des Problems. Und da hat der Mann eine größere Fähigkeit, einfach mal fünfe gerade sein zu lassen und jetzt habe ich aber mal einen schönen Abend.
Ja gut, das ist richtig, würde ich jetzt einmal sagen, aber wir erleben ja gesellschaftliche Tendenzen, die es uns Männern da momentan nicht gerade einfacher macht. Ne? Stichwort MeToo-Debatte und so weiter, also jetzt richtig ins Licht gesehen. Kann man heute überhaupt noch sein Selbstbewusstsein leben, beziehungsweise wie siehst du eigentlich so dieses Mannbild in der heutigen Zeit und das Mannbild vielleicht, wenn du einen kleinen Blick in die Zukunft auch wagen würdest, wie könnte sich das verändern?
Also grundsätzlich kann jeder sein Selbstbewusstsein und seinen Selbstwert leben, wenn er denn weiß, wie. Dazu brauche ich den Kontakt zu mir selber. Also auch der Mann, und da bist du sicher bei mir, auch Männer sind unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich Männer, die haben ein Bedürfnis nach Nähe, Zärtlichkeit, Weichheit. Und es gibt auch Kandidaten, die sagen, boah, das interessiert mich tatsächlich authentisch nicht. Was man zum Beispiel auch wieder mit dem Profiling und der Psychophysiognomie relativ gut sehen kann. Was ist das für eine Grundtendenz in uns Menschen? Da gibt es ein Bewegungsnaturell, das ist eher der Krieger. Der hat keine Lust und der wird die in seinem Leben nie haben, stundenlang da zu sitzen. Und wie fühlst du dich? Und was macht das mit dir? Da rennt der davon und kriegt einen Schreikrampf. Und es gibt tatsächlich auch Männer, die einen großen Empfindungsanteil haben, die da durchaus offen dafür sind. Das heißt auch hier, ich mag die Gießkanne nicht. Es ist so wahnsinnig wichtig, dass wir individuell uns trauen zu sagen, wer bin ich denn wirklich? Ich erlebe viele Männer im Coaching, die durch die Frauen, die ja immer sensibler und immer mehr reden wollen, die sich zwingen dazu, diese Weicheier zu werden und es nicht sind. Und da kann niemals eine glückliche Beziehung oder ein glückliches Individuum rauskommen. Und da kommen wir wieder zum Selbstwert, weil dieser Mann müsste die Eier haben, zu sagen, Baby, das ist alles schön und gut, bitte besprech das mit deinen Freundinnen, aber ich bin's nicht. Und das ist der Selbstwert, den wir stärken dürfen, dass jeder zu sich steht und sagt, was will ich eigentlich wirklich? Was taugt mir? Ab und zu mache ich mal einen Kompromiss, der gehört dazu im Leben, das haben wir alle kapiert, nur bis zu einer gewissen Grenze und nicht drüber, weil dann bleibe ich auch gesund. Alles andere ist nicht gesund. Und da kann ich leider auch die Männer nicht alle über einen Kamm scheren. Grundsätzlich, was tatsächlich ein bisschen schwierig finde, ist, dass diese Emanzipationsgeschichte den Männern wirklich die Eier weggenommen hat. Und jetzt arbeite ich so viel mit Menschen und das seit 20 Jahren. Die meisten Frauen, die ich kenne, die wollen schon auch einen Mann haben. Die wollen nicht das Weichei, was zu Hause die Socken macht und die ganze Zeit vorsichtig ist. Auch sexuell. Die meisten Frauen sagen, ich mag mal einen Mann haben, der auch mal hinfasst. Und da ist halt viel, also gerade in diesen Generationen, die jetzt so 20, 25 sind, die haben von ihren Müttern wirklich die Eier aberzogen bekommen.
Das geht ja bis zur Mode und so weiter, also die Unisex-Komponente, sage ich jetzt einmal. Ja, genau. Ja, ganz genau. Ja. Also ich glaube, dieses nicht das klassische Rollenbild, die Frau am Herd und der Mann sozusagen bringt die Kohle nach Hause, ich glaube, das hat sich überholt, aber das ist ein sehr schöner Ansatz, den du hast. Mann kann Mann sein und sollte Mann sein und Frau soll Frau sein und auch mit Weiblichkeit und Männlichkeit, darum gibt es ja auch zwei Geschlechter am Ende des Tages. Es wird ja, denke ich, einen evolutionären oder göttlichen Grund haben.
Und ich behaupte auch, dass wir wirklich grundsätzlich da tatsächlich eine verschiedene Energie haben, wobei wir natürlich auch alle alles haben. Nur die Menschen, mit denen ich arbeite, die Frau mag auch gerne Frau sein und der Mann mag auch gerne Mann sein. Und wenn ein Mann Mann ist, dann kann er auch mal weich sein, weil dann macht seinem Ego nichts. Ja, genau. Das hat aber wieder mit dem Selbstwert dahinter zu tun.
Das heißt, es gibt nicht das Mannbild, das Fraubild, es geht wieder um uns selbst sozusagen und dann die Definition, jeder für sich selbst zu finden, aber das zu stehen, woran er sozusagen oder sie ist.
Was möchte ich wirklich, was wünsche ich mir? Bin ich der Frauenversteher? Mag sein, dass es die gibt? Dann ist der Mensch aber auch glücklich und dann gibt es auch keine Reibungspunkte. Nur wir versuchen so viel alle in andere Rollen zu schlüpfen, jemand zu sein, weil wir denken, so muss ich sein, dann werde ich anerkannt. Und das ist schon immer eklatanter geworden in den letzten Jahren, vor allem in dieser Luxusgeschäft. Wir haben alle so viel Zeit, wir haben keine wirklichen Probleme mehr. Also fangen wir alle an, psychisch an uns rumzudoktoren. Und da ist tatsächlich diese Einfachheit ist oft viel gesünder. Da sagt der Mann, ich bin der Mann, ich komme jetzt nach Hause und ich mag jetzt nicht reden. wo ist mein Steak und ich lasse uns einen schönen Abend haben. Und da können wir uns begegnen, wenn wir einen Selbstwert dahinter haben.
Das war jetzt von einem Coach zu hören, dass wir da selbst sozusagen psychisch an uns rumdoktern, weil wir keine Probleme haben. Das war eine tolle, geniale Aussage, freut mich sehr. Wunderbar. Joe, du coachst ja auch viele bekannte Persönlichkeiten und ich würde mit dir gerne ein bisschen auch noch in die Thematik Angst einsteigen, beziehungsweise in die Thematik Angst vor dem Versagen, jetzt auch wieder gesellschaftliche Normen erfüllen zu müssen. Gerade wir Männer sind da vielleicht ein bisschen noch mehr auch quasi gefährdet. Würdest du sagen, es gibt auch so einen generellen Fahrweg zur Angst, die man meiden kann, um eben nicht in eine Angst zu kommen?
Genau das sehe ich als Problem, Martin, dass wir versuchen, die Angst zu vermeiden. Weil alles, was wir vermeiden wollen, wird größer. Mein Lieblingsbild dafür ist immer, wenn ich ein Kind habe und es in den Keller sperre, ist es dann ruhig? Das heißt, es wird da unten toben. Und so ist es mit all meinen Gefühlen. Wenn ich etwas wegdrücke, kostet es mich Energie. Ob ich es bewusst habe oder nicht, aber ich versuche es wegzudrücken. Für mich geht es darum, die Angst als, ich sage es jetzt mal, evolutionäre Grundbaustein in unserem System mal erstmal anzuerkennen. Und die Angst wächst natürlich mit. Wir haben heute keine Angst mehr vor dem Löwen, der aufs Lagerfeuer zuläuft, weil wir alle wissen, da ist kein Löwe. Jetzt haben wir Ängste vor der Steuererklärung, beruflich zu versagen, Dinge nicht zahlen zu können, den Partner zu verlieren. Also die Angst wächst natürlich immer aktuell mit, weil sonst wäre es ja einfach. Nur die Angst ist sozusagen wichtig für unser Überleben. Wenn wir aufwachsen, wir brauchen die Angst, um Sicherheit zu haben. Das heißt, für mich geht es eklatant um die Einstellung zu meiner Angst. Also es ist wirklich dieses, ich nehme meine Angst mit. Es gibt diesen blöden Satz, ich habe meine Angst. Anstelle von, meine Angst hat mich. So ist es mit vielen Gedanken. Wenn ich mich identifiziere, habe ich ein Problem. Und vor allem, wenn ich in den Widerstreit gehe, also auch in den inneren Dialog, du brauchst jetzt keine Angst haben, weil eigentlich bist du doch erwachsen. Die Angst gewinnt immer. Das heißt, in dem Moment, wie mit dem Kind im Supermarkt, wenn ich mit dem diskutiere, dass es die Süßigkeit nicht bekommt, habe ich verloren. Wenn ich es ablenke und sage, Baby, das ist jetzt so und wir gehen jetzt trotzdem weiter, dann geht es weiter. Und so das, und deswegen finde ich auch gefährlich, dieses Positivdenken, weil es eben oft Angst vor der Angst macht. Oh Gott, wenn ich jetzt Angst habe, dass ich Krebs bekomme, sagen viele, dann kriege ich Krebs. Nein, ich kann die Angst haben. Die Frage ist, was mache ich damit? Das ist für mich der Kern. Die Angst gehört zu uns wie alles andere auch, wie die Lust, die Fröhlichkeit, das Glück. Das ist eine Grundemotion, die in uns installiert ist. Die Gedanken, die sich auf die Angst setzen, die darf ich mir anschauen und eine freie Wahl treffen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, heute realistisch, brauchen wir vor nichts mehr Angst haben. Die Ängste sind immer hausgemacht, immer. Außer jemand zwingt mich jetzt mit verbundenen Augen über eine sechsspurige Autobahn zu laufen. Dann darf ich Angst haben. Oder ich mache eine Safari in Afrika und da kommt tatsächlich der Löwe und der Mann mit der Pistole ist nicht in der Nähe. Aber dann habe ich auch nicht so viel Mindfuck, weil dann muss ich laufen oder ich werde gefressen. Alle anderen Ängste heutzutage sind, weil in unserem Kopf Horrorszenarien entstehen. Was ist, wenn ich versage? Was ist, wenn ich krank werde oder wenn ich krank bin? Was ist, wenn ich nicht mehr gesund werde? Das ist nicht das Hier und Jetzt. Also auch hier geht es wieder darum, den Menschen ins Hier und Jetzt zurückzuholen und zu sagen, welche Option ist denn real? Ich sage immer, es ist 50-50, wenn ich mit jemand arbeite, du versagst, alles läuft ganz schlimm, du wirst todkrank, du wirst die Rechnungen nicht zahlen, du wirst keinen guten Job bekommen oder den Job nicht halten. Oder es wird alles super, du bist gesund, du verdienst genug Geld, du kriegst deinen Traumjob. Was ist realer, Martin? Es ist 50-50. Und für mich gibt es eine Weisheit, eine Wahrheit, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, wächst.
Das ist 1000%ig so, ja? Das ist eine.
Und unser System tendiert leider in die Richtung, die Probleme zu sehen. Und deswegen verändert sich so wenig energetisch.
Ich würde da noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, unser System gibt uns die Ängste auch gezielt vor, weil mit Angst lassen sich halt gute Geschäfte machen. Nicht? Und wenn man uns die gesamte Komponente anschaut, wo dir überall Angst gemacht wird, ja. Ich meine, ich möchte jetzt nicht Versicherungen oder Banken oder was immer zu nahe treten, oder genau, nur mal die klassischen Medien anzusehen, da ist ja nur Bad News a Good News, ist ja der alte Leitspruch leider. Nicht? Und ich glaube, beim positiven Denken hat man auch noch ein bisschen das Problem, dass es oftmals ja auch die Realität leider dann mal ausblenden kann. Also so nur alles ist super und wird schon alles gut gehen, ist auch zu wenig.
Das ist definitiv zu wenig. Das funktioniert natürlich dadurch auch nicht. Wenn ich nur sage, also das ist dann sehr weltfremd. Ich darf zu dem Bewusstsein, wie ich denke und wie ich mit mir, mit meinen Worten umgehe, natürlich noch Handlungen folgen lassen. Ja. Gleichzeitig sage ich, es macht mehr Sinn, wenn ich mich jetzt wirklich nur fokussieren würde, achtsam mit meinen Gedanken zu sein und die zu pflegen, die in eine schöne Richtung gehen, in eine realistisch schöne Richtung, die ich mir auch selber abnehmen kann, dann habe ich mehr getan, als wenn ich nur im Außen wiederum rumwerkle. Genau. Aber es geht Hand in Hand.
Ein ganz wesentlicher Aspekt der Angst ist ja auch vielleicht die Angst des Scheiterns. Kannst du vielleicht einschätzen, woher diese Urangst des Scheiterns kommt, gerade in unserer heutigen Zeit?
Ein ganz großer Aspekt ist sicherlich, weil wir als Kinder auch, wir brauchen quasi die Familie und wir brauchen den Schutz der Menschen, also wollen wir lieb gehabt werden. Wann werden wir anerkannt? Wenn wir funktionieren, wenn wir reüssieren, nicht wenn wir scheitern. Also ist das auch wieder so ganz basic in uns eingepflanzt, dass wir funktionieren müssen, dass wir alles gut machen müssen, um lieb gehabt zu werden. Weil wenn wir als Kinder nicht lieb gehabt werden, sind wir nicht überlebensfähig. Das heißt, es ist eine Grundangst, dass wir dazugehören wollen. Und um dazuzugehören, ich gehöre besser dazu, wenn ich gut bin und wenn ich funktioniere und nicht, wenn ich scheitere. Das ist auch mit für mich ein Punkt, was im Schulsystem und in der Gesellschaft leider wirklich auch echt falsch läuft, weil wir nicht gelernt bekommen, dass Fehler machen normal ist, dass Fehler machen menschlich ist. Und da kommt dann wieder der nächste Schritt, dann verurteilen wir uns selber Nächte, Tage lang für unsere eigenen Fehler, lassen wieder von irgendwas nicht los, was schiefgelaufen ist, richten wieder die Aufmerksamkeit auf das Negative. Und das ist so diese Spule.
Kann es von mir selber sagen, gerade so diesen Fokus dann auf das, was nicht gut gelaufen ist, das hemmt einen wirklich enorm. Ja. Ja? Stattdessen, dass man es annimmt und anerkennt und auch einmal sagt, ja danke vielleicht für den Misserfolg, weil dort habe ich das meiste gelernt am Ende des Tages. Ja? Aber trotzdem noch einmal kurz, man kippt ja dann oft mal auch schnell in die Opferrolle hinein. Wie erkenne ich denn, ob ich schon am Weg in diese Opferrolle bin und wie kann ich die denn vielleicht auch wirklich verhindern?
Grundsätzlich werfe ich niemandem vor, in einer Opferrolle zu sein. Weil keiner von uns würde freiwillig in die Opferrolle gehen. Das heißt, wir sind schon sehr kontaminiert mit dem, was wir als Kinder und dann eben in der Schule in den ersten 15 Jahren erleben. Ein Mensch, der in eine Opferrolle tendiert, der hat dort auch erlebt, dass er keine Macht hat. Und der hat dort auch erlebt, dass er Opfer ist, wenn ich als Kind geschlagen werde oder wenn ich in der Schule vielleicht nicht der Intelligenteste und Schnellste bin, was eben leider mit wirklicher Intelligenz nichts zu tun hat. Und ich erlebe, ich werde gehänselt. Dann ist ein 12-Jähriger auch Opfer. Da brauchen wir gar nicht rumtun. Der 12-Jährige kann nicht sagen, oh ja, das hat alles mit mir nichts zu tun. Der erlebt die Hänselei. Der erlebt, Außenseiter zu sein. Der erlebt, dass er keine Macht hat. Auch das ist eben wieder in uns eingepflanzt dann. Und der Mensch, der eh schon unsicher ist, natürlich ist der mit 20 nicht plötzlich sicher. Woher denn? Also erlebt er ja wieder nur eine Fortführung von dem, was er vorher schon nicht konnte. Insofern bin ich da sehr vorsichtig mit diesem Vorwurf, oh, jetzt bist du Opfer. Wo ich sage, ja super, ich würde es ja gerne anders machen, sag mir doch wie. Ja. Und es ist ja oft so, dass wenn ich eben diese Dinge, diese Opfermenschen, wenn wir sie von außen, es gibt ja so richtige Pechvögel, die kennen wir alle, wo man sagt, um Gottes Willen, der zieht es ja wirklich an. Und genauso gibt es umgekehrt Leute, die ziehen das Glück an. Insofern, ich finde es wichtig zu sensibilisieren, dass man so selbst das Opfer erstmal sich selber versteht und sagt, alles klar, natürlich, woher soll ich es denn haben? Und dann zu schauen, was kann ich denn jetzt? Und dann brauche ich wieder den Selbstwert dazu, um auch den Mut zu haben, nicht mehr Opfer zu sein.
Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, faszinierend, ein Coach, der wirklich so pragmatische Ansätze hat. Ja? Nicht irgendwo abgehoben sagt so und so und dann sozusagen von oben herab, sondern praktisch wirklich bodenständig. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und genau aus dieser Bodenständigkeit würde ich dich vielleicht noch ersuchen, kannst du, vielleicht speziell jetzt für uns Männer, uns so drei Tipps geben, wie wir wirklich eben dieses Mannbewusstsein einfach noch einmal gezielt an den Tag legen können. Vielleicht auch für die Damen ganz interessant, vielleicht es auch den einen oder anderen Partner weiterzugeben.
Grundsätzlich möchte ich wirklich den Mann einladen, wieder überhaupt den Raum aufzumachen, dass Mannsein gefragt ist. In meiner ganzen Erfahrung mit all diesen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, dieses Emanzipation und der Mann soll wirklich jetzt da mitputzen und nur sensibel sein, das ist nicht das, wofür der Mann gemacht ist. Das heißt, sich selber erstmal wieder zu erlauben, ich darf auch Mann sein, ich soll auch Mann sein. Das muss ich mir erstmal selber wieder erlauben. Und dann sich zu fragen, was brauche ich wirklich grundsätzlich mehrmals am Tag, was entspricht mir, möchte ich über die Gefühle reden? Ich sage noch Beispiel, Männer wollen auch gern mal mit ihren Jungs rausgehen. Jetzt kommt es noch dazu, die Männer arbeiten oft immer noch viel und die Frau und die Kinder sind zu Hause. Man möchte aber auch Zeit mit seinen Frauen und seinen Kindern verbringen. Und dann tendiert der Mann heute tatsächlich dazu, den Sport oder das Radeln oder den Biergarten mit den Jungs abzusagen, um Quality Time für die Familie zu generieren, und tut sich und der Familie damit keinen Gefallen. Weil irgendwann ist er unausgeglichen und verzichtet auf ganz viel männliche Dinge, die er sonst gerne tun möchte. Auch hier wäre es wichtiger zu sagen, lieber ein, zwei Abende die Woche bin ich nicht bei den Kindern und bei der Familie, bin aber dadurch dann wieder viel lieber zu Hause, wenn ich es dann bin. Also auch hier hat sich so viel verloren im Sinn von ein gesunder Egoismus auf allen Seiten zu sagen, was brauche ich, wenn gerade Menschen, die viel Sport machen müssen, und es sind oft Männer, die mehr raus müssen, die sich bewegen müssen, wenn die den ganzen Tag im Büro sitzen und dann sagen, oh, jetzt ist aber spät, jetzt muss ich nach Hause, die werden auch krank. Und wenn sie nicht richtig krank werden, dann emotional merken sie, boah, ich bin nicht mehr ausgeglichen. Und
dann bricht man irgendwann einmal aus.
Dann bricht man logischerweise aus. Das heißt, hier sich wieder zu erlauben, was ist ein gesunder Egoismus, was brauche ich für mich, um auch wieder Kraft für die Familie, für die Kinder, für meinen Job zu haben, Auszeiten zu nehmen in dem, was mir persönlich Freude bereitet. Und dazu brauche ich den Kontakt zu mir selber und auch dazu zu stehen, was brauche ich denn wirklich? Und das kann man tatsächlich erstmal für sich selber erarbeiten. Es geht noch gar nicht um die Umsetzung, aber erstmal eine Klarheit für sich schaffen. Worum geht es wirklich? Was brauche ich für mein Glück?
Super Ansätze, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich zumindest habe jetzt sehr viel Lust bekommen, da mal tiefer einzusteigen. Joe, wo kann man denn bei dir, wenn man jetzt sagt, man möchte sich ein bisschen mit dir und deiner Arbeit sozusagen vertiefen? Viele Informationen gibt es natürlich auf Balance Beauty Time, auf dem eigenen Expertenprofil, meine Damen von der Joe. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte zu dir zu einem Coaching kommen oder möchte mich mit den Gesichterlesen tiefer auseinandersetzen, wo kann ich das tun? Gibt es da große Pakete, kleine Pakete? Kannst du uns zu dieser Arbeit, wo man etwas erfahren kann, ein bisschen was noch erzählen?
Am besten ist es wirklich auf www.kern-essenz.de zu schauen. Da könnt ihr alles finden.
Perfekt, wunderbar. Liebe Joe, ich kann nur sagen, es hat wunderbaren Spaß gemacht mit dir, dieses Interview. Ich danke dir für diesen tollen Ansatz oder diese tollen Ansätze, die du uns gegeben hast. Ich möchte herzlichen Dank fürs Zusehen sagen. Es war uns eine Freude, dass ihr wieder mit dabei wart. Liebe Joe, herzlichen Dank. Und ich würde sagen, wenn du möchtest, setzen wir das wieder mal fort.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, Martin.
Vielen Dank.